Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live. Yeah. Well, I hear the singing.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dieses Lied höre, dann muss ich an den Film Sister Act denken. Und so stelle ich mir das Leben im Kloster auch oft vor. Hymnen, Psalmen und ganz viel Gebet. Doch wie es im Kloster wirklich zugeht, dass nicht jeder Orden dem anderen gleicht und dass auch Laien ganz viel von Mönchen, Schwestern und Brüdern lernen können, das erfahren wir in der neuen Sendereihe Geistlicher Sprit beim Jugendabend am Montagabend. Monat für Monat lernen wir verschiedene Orden, Gemeinschaften und Spiritualitäten kennen, und zwar nicht von jemanden externen, sondern von Menschen, die sich mittendrin befinden. Dazu begrüßt dich Dora Goda, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Sendung reisen wir ganz weit zurück, an die Anfänge des Mönchstums, und zwar ins 5. Jahrhundert, ins Bella Italia, ins schöne Italien. Dort lebte einmal ein Mann namens Benedikt und von ihm ging dann eine große Bewegung aus, die bis heute, über 1000 Jahre später, noch immer existiert. Die Benediktiner. Von dieser Sorte haben wir heute einige Gäste, zwar nicht so alt wie der heilige Benedikt und auch in der italienischen Sprache nicht so bewandert, doch durch ihr Leben wahre Zeugen und Experten der benediktinischen Spiritualität. Ich freue mich, Pater Johannes Paul Suchy vom Kloster St. Josef in Maria Roggendorf hier zu begrüßen. Dann Schwester Nathanaela von den Benediktinerinnen der Anbetung in Wien und Pater Benedikt Legert über Skype aus dem Benediktinerabtei Seckau. Grüß euch.
Ja, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
So, wir hören uns alle, das ist schon mal gut. Dreimal Benediktiner. Also gleich, aber doch anders. Ich bitte euch in 2-3 Sätzen, dass ihr euch kurz vorstellt und eure Gemeinschaft kurz vorstellt, damit wir so einen groben Einblick bekommen, bevor wir tiefer in die benediktinische Spiritualität, die euch ja alle prägt, eintauchen. Ladies first, würde ich sagen. Schwester Nathanaela, bitteschön.
Ja, mein Name ist Schwester Nathanaela, ich bin Benediktinerin hier in Wien im 16. Bezirk bei den Benediktinerinnen der Anbetung. Wie der Name schon sagt, für uns ist wichtig, dass die benediktinische Spiritualität, aber auch die Anbetung, die eucharistische Anbetung und auch die karitative pastorale Tätigkeit, wo die Schwestern eben in ganz verschiedenen Berufen tätig sind, sei es eben jetzt in der Arbeit mit Kindern mit Behinderung, wo wir 2 Einrichtungen haben, aber auch in ganz anderen Bereichen, die so in das pastoral-karitative fallen.
Wie lange bist du schon bei den Benediktinerinnen?
Seit 15 Jahren.
Wow, also ich glaube, das kann Pater Johannes Paul Suchy noch nicht toppen.
Nein, nicht ganz. Genau, mein Name ist Pater Johannes Paul Suchy. Ich komme aus der Abtei des Klosters St. Josef in Maria Roggendorf. Das ist bei Hollerbrunn im Weinviertel. Ja, wir sind 12 Mönche. Unsere Ausrichtung ist, ja, die Hälfte der Mitbrüder sind in der Schule und ja als Religionslehrer. Und die andere Hälfte sind Pfarrer. Und wir haben auch sehr viel geistige Begleitung, auch sicher auch ein geistliches Zentrum für die Heilige Beichte. Ja, da kommen die Menschen von überall her, aus von Tschechien bis runter nach Kroatien, aus Deutschland, aber natürlich auch aus Österreich.
Schön, wir gehen jetzt in den Süden von Österreich, über Skype verbunden, Pater Benedikt. Schön, dass du da bist. Wo bist du gerade? Wer bist du?
Grüß dich, danke vielmals. Ja, ich bin der Pater Benedikt Legert aus der Steiermark eben in Seckau im Kloster und wir sind eben Benediktiner hier, aber erst 140 Jahre. Der Ort, das Kloster ist schon viel älter. Hier waren Chorherren ursprünglich und wir haben es erst übernommen. Wir sind eine Reformkongregation des 19. Jahrhunderts in Deutschland, Beuron, in Baden-Württemberg. Und denen, unseren Vätern, war es sehr wichtig, wieder an die Ursprünge des heiligen Benedikt zu gehen, eben das Ideal des Klosters vor Ort und dort zu leben und die Menschen sollen hinkommen. Das heißt, wir haben durchaus kontemplative Züge, hier vor Ort zu leben, Gott zu loben mit den Menschen, haben aber eben auch Seelsorge natürlich und eine Pfarre, die wir betreuen und Schule auch. Wir haben 320 Schüler im Haus, Gymnasium bei uns.
Ja, einige dieser Aspekte, die ihr schon angesprochen habt, wie euer Leben auch ausschaut, da werden wir noch tiefer hineinschauen und näher betrachten. Ich habe schon bei der Anmoderation, beziehungsweise ihr vielleicht auch bei eurer Vorstellungen anklingen lassen, dass die benediktinische Spiritualität ja weit über 1000 Jahre zum heiligen Benedikt zurückreicht. Nomen est omen, Pater Benedikt. Wer war dein Namenspatron, der heilige Benedikt? Und wie sind die Benediktiner entstanden?
Ja, danke vielmals. Also der heilige Benedikt war am Anfang ein Jugendlicher wie wir alle und ein junger Mann, eher aus guten Verhältnissen, sagt Papst Gregor, der sein Leben aufzeichnet, aufschreibt. Und er ist in Rom zum Studium, wahrscheinlich Rhetorik. Und dann schreibt Papst Gregor, dass der Benedikt eben gesehen hat, wie viele seiner Zeit Genossen in den Lastern verfallen sind, sagt Gregor, als einfach gut gefeiert haben, das Leben genossen haben. Und er hat für sich gemerkt, er möchte eben tiefer gehen, er möchte eben nicht in dieser Oberflächlichkeit des alten Roms damals eben leben und zieht seinen Fuß zurück von dieser Schwelle, sagt Papst Gregor, und er geht in die Einsamkeit dann 3 Jahre, gleichsam kann man sagen, ein Noviziat, einfach in die Stille, vor Gott, mit Gott zu sprechen, zu beten, um seine Erfahrungen zu machen, eben auch sich im Lichte Gottes zu sehen. Und dann kürze ich jetzt ein bisschen ab, dann wird er auch zum Oberen, zum Abt schon gewählt und es gibt auch Scheitern und Erfahrungen für ihn. Und schlussendlich gründet er mit Mönchen 529 am Monte Cassino eben nicht sein erstes Kloster, hat schon vorher Klöster gegründet, aber das, was wir heute mit eben dem heiligen Benedikt sehr verbinden. Und dort schreibt er die Regel und ordnet eben das Leben für die Mönche. Und lebt eben in großer Heiligkeit. Papst Gregor schreibt einige Wunder von ihm auf, also auch Totenerweckungen und Heilungen und, weil er eben in dieser tiefen Gottverbundenheit zu Gott lebt. Und er stirbt dann. Und eigentlich ist das benediktinische Leben damals sehr klein, muss man sagen, auf Monte Cassino, vielleicht aber andere Klöster. Und dieser riesen Durchbruch, den du erwähnt hast, der kommt dann natürlich viel später erst. Es ist eben eine weitere Geschichte, dass dann eben über die Geschichte hinweg viele Benediktiner und Benediktinerinnen leben.
Wie kommt es also vom heiligen Benedikt zum Benediktinerkloster? Das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Wie sind dann die Benediktinerinnen entstanden?
Genau so. Dadurch, dass eben Frauenorden die benediktinische Regel übernommen haben und auch gesehen haben, dass da viel Wert drinnen ist, das einfach dann ja nur umgeschrieben haben, aber ja, auf die weibliche Form und einfach gesehen haben, dass es sehr wertvoll ist, nach dieser Regel zu leben.
Spannend, das heißt, die Regel wurde an sich nur in eine weibliche Form umgeschrieben oder wurden auch Aspekte umgeschrieben?
Nein, also das ist einfach, also wir haben es jetzt auch nicht umgeschrieben, die Regel, die wir haben und die wir auch im Noviziatsunterricht und so weiter haben, das ist die männliche Form, aber ich sage nur, es ist einfach nur für die Frauen übernommen worden. Also die Regel ist so gut, da muss man da nicht anfangen zum Gendern, sondern da geht's um den Inhalt.
Also allgemein gültig. Gab's aber eigentlich so einen weiblichen Benedikt oder jemanden, der bekannt war vom?
Gab's nicht, aber ich glaube, du spielst auf die heilige Scholastika an. Nur die hat, das war eben, es wird benannt auch in der Vita, in der Lebensbeschreibung des heiligen Benedikt als seine Schwester, die aber da wird nicht genauer beschrieben, nach welcher Regel sie jetzt gelebt hat, als Gottgeweihte eben gelebt. Aber muss man jetzt unbedingt davon ausgehen, dass sie schon die erste Benediktinerin war? Ja, wird manchmal so ausgelegt und dann sagt man halt, die Benediktinerinnen gehen auf sie zurück. So viele Anhaltspunkte gibt es dafür jetzt aber nicht. Aber sie hat als gottgeweihte Frau gelebt und gibt auch in der Vita eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo sie auch ihrem sehr, sehr weisen Bruder noch was beibringen hat können.
Das kannst du vielleicht erzählen. Das ist ganz schön. Also ja. Ich glaube, dass das sicher auch in die Regel eingeflossen ist, da wirklich auch ihr Aspekt der Liebe.
Also die heilige Scholastica hat, also ist regelmäßig einmal im Jahr zu ihrem Bruder gekommen, der ist dann von seinem Kloster herabgestiegen zu ihr, nicht? Der hat sich da heruntergeneigt zu ihr, wie die großen Herren das halt so machen. Und hat sie da getroffen. Und sie dürfte offensichtlich schon gespürt haben, dass das letzte Treffen sein wird. Und hat ihn dann gebeten, dass sie eben noch die Nacht im gemeinsamen Gebet, im Lob Gottes, auch in geistlichen Gesprächen verbringen. Und der hat gesagt, aus, geht nicht, also auf keinen Fall. Du kennst meine Klosterregel, ich muss zurück und wie kannst du sowas von mir erwarten? Und sie hat einfach ihren Kopf geneigt, hat zu beten begonnen und dann ist so ein Gewitter, so ein Wetter, da hat man in der Steiermark gesagt, niedergegangen, dass er einfach nicht einmal seinen Fuß vor die Tür setzen konnte und musste dann bleiben, notgedrungen. Hat dann eben dann noch diesen Abend, diese Nacht dann mit seiner Schwester verbracht und kurz darauf ist sie gestorben und da heißt es dann eben so schön, dass eben sie durch die Liebe viel, viel mehr vermochte und hat ihn da ja auch noch belehrt, dass Regeln zwar gut und schön sind und auch wichtig und man setzt sie nicht einfach willkürlich außer Kraft, aber es gibt auch Situationen, wo dann die Liebe über der Regel steht.
Spannend. Also da merkt man, die benediktinische Regel ist ein großer Teil, der, glaube ich, in all euren Leben eine Rolle auch spielt. Was prägt sonst eure Gemeinschaft? Was ist so typisch benediktinisch und wo seid ihr anders als die anderen?
Pater Johannes Paul. Ja. Na, erzähl.
Was ich noch einschmeißen wollte zur Entstehung der Benediktiner. Was mich immer so fasziniert, ist, dass der heilige Benedikt ja nie eigentlich einen Orden gründen wollte. Das war seine Intention eigentlich nie. Und wir wurden dann später halt Benediktiner genannt, weil er die Regel geschrieben hat, aus der sich Klöster geformt haben, Gemeinschaften geformt haben, die man dann Benediktiner nannte. Aber er wollte eigentlich Einsiedler sein. Und sie haben ihn dann sind Mönche gekommen, die seine Heiligkeit gesehen haben in Subiaco, wo er da in der Höhle noch war, und haben ihn geholt und wollten, dass er ihr Abt wird. Nicht? Und er hat sie dann lange, lange bitten lassen und dann ist er mitgekommen und dann war er ihnen aber zu streng und zu heilig und dann wollten sie ihn wieder los haben und wollten ihn vergiften. Nicht? Das ist die schöne Geschichte mit dem Becher, der dann bricht, als er das Segenskreuz macht und das Gebet spricht und dann hat er gewusst, als der Becher bricht und der Wein ausrinnt, dass da Gift drinnen ist und dass sie ihn umbringen wollten. Zuerst wollten sie ihn unbedingt haben, dann wollten sie ihn loswerden, dass er nach dieser ganzen Geschichte dann immer noch, ja, dann trotzdem die Regel geschrieben hat und dann doch noch in Monte Cassino die Gemeinschaft dann nochmal gesucht hat und abgeworden ist. Das fasziniert mich immer.
War das eigentlich dann, also gab es so etwas schon früher oder war der heilige Benedikt wirklich der Erste, der sowas in die Richtung gemacht hat?
Nein, der große Verdienst vom heiligen Benedikt war nicht, was Neues zu schaffen. Da sind immer zwei Arten von Menschen, die, die kreativ Neues schaffen und die, die Sachen nehmen, über die Jahrhunderte vielleicht auch, und das Wichtigste herausnehmen und zusammenfassen und in ein homogenes Ganzes bringen. Und das ist der große Verdienst vom heiligen Benedikt aus diesen ganzen, also es ist viel aus der Magisterregel, aber auch viel aus den Wüstenvätern.
Kurze Frage, was ist die Magisterregel?
Die, ja, das wissen wir selber nicht so genau, auch eine Regel des Zusammenlebens, die halt der Magister geschrieben hat. Wer das war, wissen wir nicht, soweit ich weiß. Aber die gilt so, also sehr vieles daraus. Und da hat Benedikt die besten Praktiken, das gute Mittelmaß, das die Regel durchzieht, die goldene Mitte, das war ihm immer ganz wichtig, den Menschen zu unterstützen, aber ihn auch zur Heiligkeit zu führen und das in ein homogenes Ganzes zu bringen, das war sein Verdienst.
Okay, also zurück auch noch zur eigentlichen Frage, die Benediktregel als das, was typisch benediktinisch ist. Gibt's noch andere Aspekte?
Ja, ich glaube, wenn wir kommen von diesem homogenen Ganzen, wirklich dieses allumfassende Schauen, was braucht der Mensch, menschlich, aber was braucht er auch auf dem Weg zur Heiligkeit? Ich glaube, dafür ist die Regel ein ganz ein guter Leitfaden und das ist sicher auch der Grund, warum sie sich so stark verteilt hat und warum dann die Klöster, die Benediktiner, wie wir sie jetzt nennen, so weit verbreitet sind. Ich glaube, eine große Stärke von uns ist, dass wir uns ein Stück weit gut anpassen können an das, was wir vorfinden. Das findet man auch in der Regel ganz viel. Man soll das nehmen, was da ist und zum Besten und zum Guten nutzen. Ja, und verbunden mit dieser tiefen Gottsuche, das ist schon am Anfang der Regel, höre mein Sohn auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens. Also wirklich diese Gottsuche, die die Benediktiner prägt, verbunden mit dem, was man vorfindet, glaube ich, war das so ein bisschen das Erfolgsrezept. Ja, also wir haben eine Benediktinerin der Anbetung, wo man, okay, das ist, wo man in das Klausurierte hineingeht, wo man
Denkste.
Ja.
Das klären wir nachher.
Denkste, ja. Aber gut, das sicher mal.
Sagen wir halt einmal so.
Heute ist im Studio.
Von über, wir, die viel in der Schule sind und Pfarre haben, bis über Missionsbenediktiner. Also, es ist wirklich sehr breit gefächert.
Aber eben das Bündelnde und das, was du jetzt bei der Schwester angesprochen hast, ist halt das, was wirklich eben dem heiligen Benedikt wichtig und heilig ist, dass eben der Gottesdienst, also das Gebet, dass eben das Lob Gottes wirklich im Zentrum steht und die Arbeit eben kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und das merkt man halt auch wirklich weltweit, dass das Gepräge der Benediktiner sehr unterschiedlich ist. Aber eben das eint uns sozusagen im Zentrum, natürlich wie bei anderen Orden, aber ganz stark steht das Chorgebet, steht das eben Psalmen singen, Gott loben, zwecklos und, und.
Ja, auf all diese Aspekte wollen wir dann gleich nochmal näher eingehen, auch was in dieser berühmt-berüchtigten Regel genau drinsteht, nachdem wir jetzt schon so oft davon gesprochen haben. Vorher hören wir aber ein bisschen Musik, Prayers of the People from the Brilliants.
You hear us calling, Abba Father. You hear us calling, you hear us calling, Abba Father. Lord have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Christ have mercy. You hear us calling, you hear us calling, Abba Father. You hear us calling, you hear us calling, Abba Father. Lord have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Christ have mercy. Lord have mercy, Christ have mercy.
Du hast eingeschaltet zum Jugendabend Xpect Geistlicher Sprit, erster Teil, die benediktinische Spiritualität. Zu Gast bei uns sind Pater Johannes Paul Suchy, Schwester Nathanaela Gmoser und Pater Benedikt Legat, alles Benediktiner, das heißt echte Experten zum heutigen Thema. Und wir haben schon öfters angeschnitten die berühmt-berüchtigte benediktinische Regel oder die Regel des heiligen Benedikt. Sind das quasi die 10 Gebote der Benediktiner oder was steht da eigentlich drin?
Also Die 10 Gebote finden sich in der Regel natürlich, weil eben ganz, ganz wichtig ist, die Regel, die der heilige Benedikt uns gibt, die er aufschreibt für die Mönche, will nichts anderes als eben das Evangelium, als die Regel unseres Lebens zum Heil und zu Christus eben anzupreisen. Es ist ja, kann man sagen, in der damaligen Zeit eine Aktualisierung und eine Ausformung, wie die Mönche und die Nonnen leben sollen. Aber der heilige Benedikt will nichts anderes, als wir, und er sagt es auch, unter der Führung des Evangeliums, ja, unter der Führung der 10 Geboten, das eben zu vertiefen, nichts anderes. Mhm. Sage ich halt. Ja. Schwester, wie süß
so,
du das?
Noch so ein kleiner Seitenhieb vielleicht noch. War bei sehr vielen Kursen von Schwester Michaela Butzicher, die eine Koryphäe ist auf dem Gebiet der Regelforschung, und die hat dann immer wiederholt, was muss man regeln? Dinge, die nicht funktionieren. Also wenn wir die Regel sehen, dann wissen wir auch, was nicht geklappt hat. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es stimmt sicher, dass da auch Dinge drin sind, wo man sagt, na, da muss man halt eine Regelung finden, weil da gibt es offensichtlich Diskussion und ja, Reibereien offensichtlich auch. Gibt es einige Stellen in der Benediktsregel, wo man sagt, ja, da ist wahrscheinlich ein Prozess eines Dialogs bis hin zur Auseinandersetzung dahinter, wo die Mönche halt ja mal sich auf was festlegen mussten, beziehungsweise dann auch mal der Abt als ihr Vater und ihr Leiter gesagt hat müssen, so machen wir es und da ist die Grenze.
Der sagt ja auch sehr schön, das Ziel, um den Frieden zu bewahren, ganz oft auch, oder die Liebe zu bewahren, deswegen gibt es die Regel.
Ich sehe da ein Buch vor dir, Schwester Nathanaela. Ist das die benediktinische Regel?
Ja, die habe ich natürlich mitgebracht, damit ich ein bisschen schummeln kann, wenn es irgendwie so dann um Detailfragen geht oder
mich
so.
Mich würde nämlich interessieren, wie ist so ein Text formuliert? Es ist ziemlich dick, ist das Buch. Ich habe gedacht, das ist dünner.
Naja, das ist immer zuerst ein Vorwort und dann ist immer auf Deutsch und auf Latein ist das alles drinnen. Also ja, alles.
Auf welcher Sprache musst du es lesen?
Ich lese auf Deutsch. Aber es ist manchmal eben bei den Auslegungen ganz interessant, wenn man dann auch merkt, dass das manche Dinge halt ein bisschen geschönt übersetzt, aber halt ein bisschen geschliffen übersetzt sind und dann halt wieder auf eigentlich was anderes dann auch noch dahinter stehen könnte. Genau. Na, aber es ist also Ich lese mal eine Stelle vor, also eine meiner Lieblingsstellen aus dem Prolog, aus dem Vorwort.
Ich bin gespannt.
Und die mag ich wirklich unglaublich.
Die hat jeder
gern.
Von uns, gell, so eine Lieblingsstelle aus der Regel.
Also, jawohl, genau, Vers 49. Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das Herz weit und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Also das ist einfach das Ziel, ja. Also, weil er sagt zuerst schon, es kann am Anfang nicht anders sein als eng. Also es ist einmal natürlich schwer, wenn man so diesen Weg überhaupt mit Gott, mit Christus zu gehen beginnt, na, dann ist vielleicht einmal am Anfang nicht besonders angenehm. Aber er sagt, lass dich nicht gleich verwirren. Und so wirklich so, er geht dann auch mit und ist so ein bisschen einfach ein beruhigen, er sagt, langsam, lass dich nicht verwirren. Und wenn du dann wirklich auf dem Weg vorangehst, dann wird dein Herz weit werden. Und deshalb, ja, eine meiner Lieblingsstellen. Oh, er sucht auch schon eine, bitte, ich übergebe an den Vater Johannes Paul.
Ja, ich muss noch geschwind suchen. Kannst du eine Zwischenfrage stellen?
Ja, bitte, er sucht.
Ja, bitte, er sucht.
Aber Pater Benedikt, deins war auch Vers 49, dass du gleich so schnell redest.
Ich auch, genau. Sonst, es gibt andere schöne natürlich Stellen auch, aber das wäre wirklich jetzt auch mein Vers gewesen, den ich erwähnt habe. Der Prolog ist übrigens auch eine Taufkatechese, also der heilige Benedikt schon ein bisschen vorfindet und ummodelliert, auch schon Einfügungen macht, aber eben das zeigt schön, zu sagen, dass unser Mönchtum oder jetzt als Nonne zu leben, ist eine Vertiefung der Taufe. Also es gilt für jeden Menschen ja eben gerade diese Gottsuche auf Christus hin und eben diese Weitung des Herzens, wie die Schwester so schön gesagt hat. Das ist das Ziel von uns allen Christen, dass wir eben unsere Taufe da wirklich leben und eben zu diesem weiten Herzen kommen. Ja.
Ich finde es im Prolog auch so schön, dass das wirklich fast wie ein Gespräch ist. Also wenn er da dann der kommt, fragt, wer ist der Mensch, der das Leben will und gute Tage zu sehen wünscht? Das ist ein Psalmenzitat. Und dann sagt er aber, wenn du das hörst und sagst, ich, dann sagt Gott zu dir. Ne? Und dann ist es wirklich, es geht so in einen Dialog hinein. Und eines der besten Ratschläge, die ich bekommen habe, bevor ich noch ins Große gegangen bin, hat mir jemand gesagt, nimm dir den Prolog und lies ihn dir oft durch. Und ich habe mir den wirklich ganz klein ausgedruckt und habe ihn eingesteckt gehabt und habe ihn wirklich immer wieder gelesen. Und das war so schön, dass ich bin wirklich so mit dem in einen Dialog gegangen, habe immer gespürt, ja, da da bin ich wirklich angesprochen durch diese Regel. Also ich hätte nicht nach Benediktinern oder Benediktinerinnen gesucht, aber ich habe dann echt gemerkt, die Regel hat mich gefunden. Und das war so richtig eine Offenbarung dann irgendwie. So, wow, was da drinnen ist an Schätzen, das ist wirklich ein Geschenk, das ich bekommen habe. Und die Regel hat quasi mich gefunden. Ich habe nicht nach was Benediktinischem gesucht, sondern ja, wurde gefunden.
Schön. Und ich glaube, Pater Johannes Paul Suchy hat auch jetzt so einen Schatz für uns bereit.
Ja, vielleicht sogar zwei. Das Schöne ist, was die Schwester Nathanaela erzählt hat, da ist mir sofort der Schluss der Regel in den Sinn gekommen, das Kapitel 73, wo es heißt, diese Regel haben wir geschrieben, damit wir durch ihre Beobachtung in unseren Klöstern eine dem Mönchtum einigermaßen entsprechende Lebensweise oder doch einen Anfang im klösterlichen Leben bekunden. Und dann ganz zum Schluss, wenn du also zum himmlischen Vaterland eilst, wer immer du bist, nimm diese einfache Regel als Anfang und erfülle sie mit der Hilfe Christi. Und dann denke ich mir mal so schön, ja, nimm sie als Anfang, dieses dicke Buch, gell, wir lesen ein Stückerl der Regel jeden Tag, also wir lesen sie dreimal im Jahr, lesen wir die ganze Regel durch, das geht sich ganz gut aus.
Ist das bei allen Gemeinschaften von euch gleich?
Also wir handhaben so, dass wir immer bei der Tischlesung am Abend lesen wir ein Stück aus der Regel plus einen Kommentar dazu. Also da ist immer so ein Absatz und dann aber auch eine Auslegung dazu. Wie ist bei euch?
Bei uns aber auch, ja. Dreimal im Jahr geht sie durch. Also das macht, glaube ich, wirklich jede Gemeinschaft. Wir nicht beim Abendessen, wir beim Mittagessen.
Wir auch beim Mittagessen, genau. Und dann ist es Nachtisch. Immer so schön, ja, dann hast du diesen dicken Wälzer, ja, gelesen und dann sagt Benedikt so, ja, so jetzt weißt du mal ungefähr einen Anfang, jetzt kannst beginnen zum Arbeiten, gell, wo schon die ganzen Probleme und Sachen angesprochen sind in der Regel, wie wir gehört haben, gell. Es ist immer, mir gefällt das immer.
Zum Schmunzeln, gell, es ist durchaus viel Anspruchsvolles drinnen in der Regel und dann wird der Johannes Paul sagen am Schluss, das sagen sie, ist ein Anfang wenigstens, hofft er.
Könnt ihr die Regel mittlerweile auswendig?
Jedes Wort.
Geht schon los, bitte.
Kapitel 26.
Der Herr ist noch schauen.
Schnell.
Der schlägt jetzt nach.
Muss ich wirklich sagen, also, dass man manche Passagen dann innerlich mitsprechen kann. Ja, natürlich nicht auswendig rezitieren, das nicht. Aber manche eben schöne Stellen merkt man einfach, es geht um Fleisch und Blut über und man kann es innerlich.
Oder man kann dann auch spontan Bezug drauf nehmen. Ja, das habe ich jetzt gemerkt, wir haben für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so eine Einführung in unsere Spiritualität gemacht und dann auch das ein bisschen versucht, auf ihre Arbeit umzulegen und sie dann ein bisschen so, Ideen bringen lassen, was denn für sie zum Beispiel Standhaftigkeit heißt oder Durchhaltevermögen. Der Heilige Benedikt schreibt über die Stabilitas. Heute würde man vielleicht sagen, das ist Durchhaltevermögen. Und dann haben wir gesagt, was verstehen Sie drunter? Und wir konnten dann wirklich super Verbindungen zur Benediktusregel herstellen und dann ihnen auch zeigen, ja, Schatz, da gab es vor 1500 Jahren schon einen sehr weisen Mann. Das hilft euch heute auch noch immer, was der gesagt hat.
Die Menschheit verändert sich doch nicht so sehr. Du hast ja schon angesprochen jetzt mit eurer Mitarbeiterschaft, wo ihr das durchgegangen seid. Würdet ihr es raten, dass Laien mal diese Benediktregel durchlesen?
Unbedingt, aber nicht ganz nur auf sich gestellt oder unkommentiert, weil es sind schon Stellen drinnen, die man, glaube ich, auch ausgelegt bekommen muss, auch wenn man eintritt ins Kloster. Also manche Dinge muss man aus dem Kontext der damaligen Zeit heraus verstehen. Bei manchen ist so, wenn du flüchtig drüber liest, kommst du gar nicht eigentlich in die Tiefe von dem, was da dahinter steckt. Also ich denke mir, es ist gut, das mit einem Kommentar zu lesen oder vielleicht einfach dann auch ein bisschen nachzufragen bei manchen Dingen. Aber grundsätzlich hat mir mal auf der Uni eine Professorin gesagt, wer mal was sehr, oder hat eigentlich vor allem dort im Seminar gesagt, wer mal was sehr Weises lesen will, der soll die Benediktsregel lesen. Und das war ein absolut nicht christliches Umfeld.
Unbedingt, ich würde auch sagen, also manche Kapitel, also gerade die ersten für jeden Christen, und wie die Schwester sagt, es gibt Kapitel, die sogenannten Strafkapitel, das muss man aus der Zeit verstehen, und dann viele Kapitel, die einfach den Gottesdienst ordnen, also das ist ganz, ganz viel natürlich, weil eben der Gottesdienst so heilig ist, die Psalmenverteilung, das ist natürlich für einen Laien jetzt auch nicht so interessant, sind viele Kapitel, aber es gibt sogar Kurse eben für Manager auch, die mit der Benediktsregel viel arbeiten, weil er ganz viel über Leitung sagt, eben der Abt oder der Prior oder der Zellerar. Wie sollen sie ihr Leitungsamt eben zum Wohl der Gemeinschaft ausführen? Wie sollen sie auf die Unterschiedlichkeit jetzt, auf die charakterlichen eingehen und. Und das ist gerade auch in Managerkreisen ist wirklich viel drinnen, einfach diese Weisheit zu sagen, wie muss man da Vorgehen eben als Leiter. Man kann nicht alles tolerieren, aber doch auch Barmherzigkeit und, und.
Ich freue mich immer, wenn jemand kommt an der Regelsäule im Benedikt gelesen hat und dann so kommt mit den Strafkapiteln, mit der Prügelstrafe und dann sagt, ja, er sagt, da muss man den Mitbrüder schlagen, weil wer nicht hören will, muss fühlen. Ist ja so ein bekannter Satz, ne, den man doch schon auch noch kennt. Ne? Und dann freue ich mich immer, wenn man sowas sagt und sage, ja, manche Leute brauchen es halt wirklich, gell? Aber also, natürlich richtig verstanden, ne? Aber es ist, wer nicht wirklich hören will, es ist dann schon schwierig.
Das erschreckt uns natürlich heute in unserer Zeit und es ist gut so, dass es eben die körperliche Züchtigung nicht mehr gibt. Damals in der Antike, muss man einfach sagen, war es legitimes Mittel. Der heilige Augustinus erzählt, dass er von seinem Lehrer voll verprügelt worden ist, als pädagogisches Mittel. Das erschreckt uns heute und zu Recht. Damals war es
Man muss gar nicht so lange her. Man muss fairerweise natürlich auch sagen, der heilige Benedikt sagt, wenn wirklich nichts mehr nützt, das stärkste Mittel, es sollen dann alle Brüder für ihn beten. Gell? Das sagt er dann schon. Also das Wichtigste und das Stärkste, was wir zur Verfügung haben, ist das Gebet für den Mitbruder.
Und vor allem die Strafkapitel, was steht immer wieder drinnen? Damit er geheilt wird. Der Sinn ist die Heilung. Und das war damals die Methode, die heute absolut zu verwerfen ist, keine Frage. Aber der Sinn, der trotzdem noch dahinter steckt, ist, was kann man tun, damit jemand geheilt wird? Und was kann man tun, damit jemand auch von einem Weg, der ganz offensichtlich falsch ist, wieder zurückfindet? Oder auch wieder jemand, der sich von der Gemeinschaft distanziert hat, und darum geht es in den Strafkapiteln, jemand hat sich abgesondert von der Gemeinschaft. Wie kann der wieder zurückfinden in die Gemeinschaft? Was kann man tun, damit er heil, ganz wieder, ins Ganze zurückkommt, ganz wird?
Ja, da sieht man, die Regel hat wirklich sehr, sehr praktische Beschreibungen, Erklärungen und Hilfen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja wie bei dir, Schwester Nathanaela, wenn irgendwer von euch, die jetzt zuhören, die Benediktregel liest, vielleicht wird sie auch von der Regel gefunden und tritt irgendwo mal ein. Ja. Es ist ja nicht das Einzige, was ja vom Benedikt übrig geblieben ist. Wenn wir Benediktiner hören, dann hören wir oft dieses Motto, Ora et labora. Ist das quasi äquivalent zum heutigen Work-Life-Balance?
Da fällt was.
Da fällt was, ja. Es ist Ora et labora et lege, gell? Also das wird gern vergessen irgendwo. Aber da darf sicher der Pater Benedikt mehr dazu sagen. Also Pater Benedikt Legat wird uns jetzt
das. Ja, der Nomen est Omen. Der Dreiklang ist eben für uns ganz wichtig. Man muss sagen, in der Regel findet er sie wörtlich nicht, aber sinngemäß ganz stark. Work-Life-Balance, ja, aber eben, da merkt man, da fehlt natürlich jetzt gerade in unserer Welt eben ganz stark natürlich das Gebet und Gott. Aber grundsätzlich stimmt's, dass im Heiligen Benedikt einfach wichtig ist, zu sagen, in dieser Ausgewogenheit, in dieser geistlichen zu leben. Ja, Gebet, Gott, die Arbeit, auch die dient zur Heiligung und also zur Verherrlichung Gottes. Und das Lesen ist ihm ganz, ganz wichtig. Und im Lesen natürlich im Ersten die Heilige Schrift. Ja, betendes Lesen. Was will Gott mir heute im Jahr 2023 mit dieser Bibelstelle sagen, in diesem biblischen Buch? Und er sieht eben in seiner Regel eben ganz stark vor, dass eben diese drei Aspekte immer wiederkehren, ja, und auch im Wechsel sind und dass das einfach der Rhythmus ist, die Ordnung ist, in dem der Mönch oder die Nonne lebt, ja, Gebet, Arbeit, Lesung.
Da kommen natürlich
gibt's andere Aspekte auch noch, aber das sind sicher die wichtigsten.
Also würdet ihr sagen, das ist etwas, das in jedem eurer Leben einen Ausdruck auch findet? Ist nur eine Ja-Nein-Frage.
Eindeutig.
Ja,
eindeutig.
Muss, weil sonst, was machen wir sonst den ganzen Tag? Also, ja, okay. Das bin ich irgendwas, genau.
Und Lege ist wirklich die Lesung der Bibel, der Heiligen Schrift. Da kommt man oder stolpert man schnell über das Wort Lectio Divina drüber. Ist das, was mit Lege gemeint ist? Also mit Lesen, sehr, sehr viele lateinische Worte heute. Man merkt, wir reden von einer Spiritualität, die schon über 1500 Jahren existiert. Lectio Divina, ist das, was Lege beinhaltet? Und was ist Lectio Divina?
Ja genau, da kann man einfach nur das wiederholen, was da Pater Benedikt gerade gesagt hat, es geht ums Lesen der Heiligen Schrift, eben die göttliche Lesung. Und natürlich sieht der Heilige Benedikt auch vor, dass man auch andere Texte von wirklich bewährten, von den Heiligen Vätern lesen kann. Aber grundsätzlich geht's um die Heilige Schrift, also das zu kennen und wirklich sich da immer wieder hinein zu vertiefen. Ja, letztens habe ich ein schönes Wort gehört, auch über das Lesen Heiligen Schrift, sich zu fragen. Pater Benedikt, du hast vorher gesagt, eben, was will Gott mir heute sagen? Der hat gesagt, man kann sich auch jedes Mal fragen, wie will Gott mich heute durch diese Bibelstelle lieben? Und das finde ich eigentlich auch einen sehr schönen Zugang.
Interessant, ja, schön.
Wir haben natürlich auch bei Lege, ist für mich immer auch dabei, Lege nicht nur Lesen der Heiligen Schrift, sondern auch so der Aspekt des Studiums. Der Mönch soll auch immer einer sein, der immer am Studium ist, immer auch dem Wissen, also auch dem göttlichen Wissen nacheifert. Wir sollen ja nicht stehen bleiben im Glauben. Und da ist für mich die bewährte Methodik der Lectio Divina, ne? Diese fünf Schritte, wenn man es jetzt klassisch hernimmt aus der Vätertradition, das Lesen, das wiederholte Lesen, das aufmerksame Lesen der Schrift, das Hinhören auf das Wort Gottes. Gott spricht immer anders zu uns und immer neu. Er ist zwar immer dasselbe, aber zu uns spricht immer neu, auch durch dieselbe Stelle hindurch. Und dann das Gebet, dann also die Lectio, die Oratio, das Gebet, die Meditatio, das darüber das Wort auf sich wirken lassen. Dann die Contemplatio, also dieses sich ausstrecken, hineinfallen lassen in dieses Wort Gottes, in seine Gegenwart hinein. Und dann die Actio. Was habe ich mir mitgenommen aus dieser fruchtbaren Lesung des Wort Gottes? Was hat mich angesprochen hinein in meinen Alltag? Soll ich mir dann auch immer ein Stück vornehmen? Was will ich wirklich konkret umsetzen?
Und das ist auch ein Aspekt, den wir auch als Laien praktizieren können, üben können, auch so beten lernen können. Das war auch ein Grund, warum ich nochmal nachgefragt habe, weil es eben auch wir, egal ob wir jetzt im Kloster sind oder nicht, ob wir eine Berufung haben oder nicht, das Wort Gottes zu Gemüte führen können und sollen und dürfen, weil, wie Schwester Nathanaela es so schön auch gesagt hat, das ist der längste Liebesbrief Gottes an uns und für jeden von uns ist etwas drin. Machen wir noch eine letzte kleine Musikpause, um einmal durchzuschnaufen, bevor wir dann noch in eine letzte knackige Runde gehen, wo wir über eure Spiritualität reden werden.
Look like your mother, yet he who sees you sees the Father. You hold me in honor and you treat me like no other. If I drown the water, you're the rescue, my safe harbor. If I burn in fire, you're my flood, my desire. I have called you, I have called you by your name, you are mine. I have called you, your solace and sorrow. Yesterday, now and tomorrow. The rubbish you swallow is the price that you pay for my trouble. You keep your promise even when I'm dishonest. And tell me I'm precious, though I can't be so reckless. I have called.
I have called you. Ich habe dich gerufen, gesungen von Michael Patrick Kelly, der ja auch, Fun Fact, einige Jahre in einem Kloster war. Aus diesen Meditationen, die er da im Kloster gehabt hat, ist dieses Album Ruach auch entstanden. Heute beim Jugendabend Expect reden wir über die benediktinische Spiritualität. Und dazu sind wir hier zusammen mit Pater Johannes Paul Suchy, Schwester Nathanaela Gmoser und Pater Benedikt Legat. Eine letzte kurze Runde haben wir noch, wo wir nochmal eintauchen wollen in diese Spiritualität, die ihr ja lebt. Und zwar nicht nur ihr lebt, sondern bis zu einem gewissen Grad auch Einfluss auf die Kirche hatte und auf weitere Gemeinschaften. Bis wohin reicht der Einfluss des heiligen Benedikts, der benediktinischen Regel?
Naja, ursprünglich in der Geschichte, muss man sagen, war der große Verdienst sicher, den er auch nicht so jetzt wahrscheinlich bewusst gewollt hat. Wir sagen eben, Stabilitas haben wir schon gesprochen, vor Ort zu sein und als Kloster dort zu leben. Es war die Zeit der Völkerwanderung, wo vieles im Umbruch war. Rom war wirklich schon stark abgestiegen und eigentlich verlassen oder Stadt am absteigenden Arm. Und das war dann im nächsten Jahrhundert herauf, durch halt auch die karolingische Reform, dann der große Verdienst der Klöster, das wirklich bewahrt wurde. Kultur, Schriften, Philosophie und, aber eben auch der Glaube. Also das sage ich mal in der Anfangszeit, so bis 1000 war das sicher der große Verdienst um die Völkerwanderung, dass vieles bewahrt worden ist und vor allem sicher auch der Glaube.
Noch was zum Ergänzen? Sehr gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ihr drei habt ja alle einen Ruf Gottes, seid diesem Ruf auch gefolgt. Manch einer, der jetzt diese Sendung hört, verspürt diesen Ruf vielleicht auch, was irrsinnig schön ist. Für all jene, die jetzt aber nicht den Ruf zum benediktinischen Leben haben, welche Aspekte können wir von der benediktinischen Spiritualität im Leben eines Laien etablieren oder auch finden?
Ich habe es schon angesprochen, den Anfang der Regel, höre mein Sohn auf die Weisung des Meisters, diese Gottsuche des Mönchs, die Benedikt ganz wichtig ist. Ich denke, dass das wirklich für jeden, ja, wirklich sich auszurichten und sich über den Tag immer wieder mal Zeit für die Stille zu nehmen, Zeit hinzuhören auf den Herrn, der in unseren Herzen wohnt, sich auszurichten und ihm einfach Raum zu geben, dass er wirken kann, dass er sprechen kann. Das denke ich besonders in unserer überhasteten, schnellen und lauten Zeit ganz, ganz wichtig.
Vor allem diese fixen Zeiten auch zu haben und sich, glaube ich, zu nehmen. Also in der Regel heißt es ja auch nicht, wenn das Zeichen zum Gebet ertönt, dann zack, alles stehen und liegen lassen und zum Gebet kommen. Ist jetzt vielleicht im Alltag auch nicht immer so einfach, aber halt einfach die Haltung zu sagen, was ist denn jetzt das Wichtigere? Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Und habe ich das als eben jetzt nicht im Kloster, vielleicht habe ich das, dass ich sage, und diese Zeit ist fix und die ist mir heilig im besten Sinne und da nehme ich mir Zeit fürs Gebet und da lasse ich auch nichts drüber kommen. Also wirklich so diese Fixpunkte zu haben. Ich denke so manchmal auch, was sind halt gerade bevor ich wieder die Glocken geläutet hat, ich war gerade mitten im Arbeiten, denke mir so, na und jetzt, wenn ich das jetzt endlich fertig machen könnte, das gibt's doch nicht, das liegt schon so lange herum. Zack, gut, weg, liegen lassen. Aber es tut dann eigentlich auch gut, also man kommt dann auch wieder besser ins Arbeiten hinein, genau. Und das Zweite, was ich anmerken würde, ist durch die Stabilitas, also die Beständigkeit, und zwar jetzt nicht nur verstanden als dieses an einem Ort sein, das ist auch ein Aspekt, aber so dieses Verwurzeltsein in Christus. Also das ist ja das, was dem heiligen Benedikt auch wichtig ist, in dieser Stabilitas. Ich bin verwurzelt in meiner Beziehung zu Christus und bin da in dem auch beweglich, aber in mir sozusagen stabil. Ich hab meine innere Stabilität gefunden. Über den heiligen Benedikt heißt es ja auch, er wohnte in sich selbst, er wohnte bei sich selbst. Das ist ja eine großartige Aussage. Also wenn du dort einmal hinkommst, dann sagen kannst, ich wohne bei mir selbst. Ich weiß, wer ich bin und ich bin in mir angekommen. Also das ist einfach, finde ich, ein Mega-Ziel, das man einfach egal ob im Kloster oder außerhalb des Klosters verfolgen kann.
Pater Benedikt.
Ja, ich kann da eigentlich nicht mehr viel hinzulegen. Das Priorisieren auf jeden Fall eben Gottesdienst. Er sagt auch, der Liebe zu Christus nichts vorziehen. Und Benedikt zitiert in dem Zusammenhang auch Jesus, der eben sagt, sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben werden. Also das ist auch für jeden wichtig zu sagen, dass man, es ist nicht immer einfach für uns und machen wir gleich mal die Arbeit, das ist für wichtig und unsere Selbstverwirklichung. Und Benedikt sagt, nein, such zuerst die Liebe zu Christus, such ihn, alles andere wird sich fügen und wird sich tun. Und dann möchte ich noch nennen, Demut, haben wir vielleicht noch nicht gesagt, Demut ist ihm auch ganz, ganz wichtig. Wir wissen, das ist ein schwieriges Wort. Ich habe vor kurzem von C.S. Lewis auf Instagram übrigens gelesen. Der Hartl hat das gepostet. Demut ist nicht schlecht von sich zu denken. Demut ist überhaupt nicht viel, über sich nachzudenken. Und dem Heiligen Benedikt ist es eben auch so wichtig, dass wir einfach das im großen Ganzen sehen. Ja, da ist Gott, ich bin da, er hat mir vieles gegeben, aber in unserer Zeit ist ja oft so arg vor, dass wir uns halt selber irgendwie aufblähen und uns so wichtig nehmen und, und. Und Demut meint halt wirklich, in dieser gesunden Mitte zu leben, wie Gott uns sieht, dass wir eben auch nicht zu sehr eben narzisstisch von uns denken und. Demut ist ganz was Heilsames, glaube ich, für unser Inneres. Aber es muss man auch, was muss gelernt werden und über Jahrzehnte wahrscheinlich wachsen.
Da vielleicht ein schönes Bild noch dazu zum Abschluss. Es gibt auch über den Heiligen Benedikt, wo man ihn sieht und dann ein Spruchband darunter. Er stand mit den Füßen auf der Erde und mit dem Herzen im Himmel. Also diese Herzensverbindung nach oben, aber trotzdem in sich ruhend, auch im Leben, wo man ist, in der Welt zu stehen, zu sein.
Humilitas.
Ja.
Ja, dieses mit Gott in Verbindung sein, aber sehr bodenständig, so habe ich euch drei jetzt auch erleben dürfen. Also danke, dass ihr hier zu Gast wart und uns die benediktinische Spiritualität auch näher gebracht habt. Es war mir echt eine große Freude. Zum Abschluss, da wir ja auch Priester unter uns haben, bitte ich dich, Pater Benedikt, vielleicht noch um deinen Segen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne euch und öffne euer Herz für die Gottsuche und bewahre euch vor allem Bösen und fülle euch mit der Liebe Christi. Das schenke ich euch auf die Fürsprache des heiligen Benedikt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
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 Vielen Dank euch drei, dass ihr heute, also zwei von euch, ins Studio gekommen seid, dass ihr alle drei Dispens bekommen habt, um die komplett nicht mit eurer Gemeinschaft zu beten, sondern hier mit uns Sendung zu machen. Also danke, dass ihr da wart und uns ja die benediktinische Spiritualität näher gemacht haben. Das war die Sendung Expect heute beim Jugendabend Geistlicher Sprit, der erste Teil dieser Sendereihe, die benediktinische Spiritualität mit Pater Johannes Paul Suchy, Schwester Nathanaela Gmoser und Pater Benedikt Legat.